Endeffekt gehe ich mit dem Versicherer eine Wette ein. Das heißt, es ist ein Wettgeschäft. Das heißt, wenn mir was passiert, dann bekomme ich mehr Geld raus, wie ich eingezahlt habe. Aber wenn mir nichts passiert, hat die Versicherungsgesellschaft einen Gewinn gemacht. Von dem Gewinn steckt er für sich ein, dann profitieren es vielleicht andere oder ein Aktionär oder wer auch immer. Das ist eigentlich verboten. Aber dennoch, also ich sag mal so, dennoch machen viele trotzdem ein Berufsunfähigkeitsrisiko, weil die wissen, wenn ich heute nicht mehr arbeiten kann,
habe ich ein schlechtes Leben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Makler und Vermittler Podcast. Heute mit mir digital vor Ort, also eigentlich eher digital am Start, der liebe Yunus Emre Cicek. Habe ich es richtig ausgesprochen, Yunus?
Ja, Benedikt, hast richtig ausgesprochen, passt. Vielen Dank und danke, dass ich heute hier sein darf, digital bei deinem Podcast.
Nee, sehr cool, dass du da bist. Wir haben heute ein wahnsinnig spannendes Thema, wo ich glaube, dass viele Zuhörer sich noch nie damit beschäftigt haben und auch relativ wenig Berührungspunkte hatten. Mir kam die Idee für diese Folge, weil es wir in einer Jungmakelgruppe darüber hatten, dass jemand was wegen islamischen Investments oder Halal-Investments, ist das richtig, kann man beides sagen?
Halal
ist... Ja. Geschrieben hat und du dann quasi gesagt hast, Freundchen, du kannst fragen, was es ist, aber bitte zügle deine Worte, weil derjenige, glaube ich, sowas geschrieben hat, was zum Fix sind islamische Investments oder what the fuck sind islamische Investments. Und das fand ich stark und deswegen dachte ich, und weil man sie auch schon ein paar Tage kennt, Yunus, lass uns da mal drüber reden, weil es eigentlich echt eine coole und interessante Sache ist, da wir ja einfach inzwischen in Deutschland, glaube ich, wie viel Prozent sind islamischer Herkunft in Deutschland?
Also, 10%, also
so hätte es auch meine Schätzung gesagt, wir haben irgendwo 7 bis 10 Millionen Menschen mit religiösem, islamischem Hintergrund, also Religion, Islam, deswegen finde ich es eine wahnsinnig coole Folge. Wir starten aber wie immer, Yunus, mit 5 schnellen Fragen.
Ja.
Are you ready?
I am ready.
Yeah, cool. Was wäre dein alternativer Traumjob?
Mein alternativer Traumjob ist Uhrmacher.
Cool.
Ja, also ich liebe Uhren. Ich habe jetzt keine teure Uhr, sondern ein Tissot zum Beispiel, aber ich würde gerne mal so eine Uhr mal reparieren.
Oder auch mal. Das heißt einfach, weil dich die Technik interessiert und wie das Ganze funktioniert.
Definitiv, ja.
Krass, okay. Ich glaube, ich wäre als Uhrmacher völlig ungeeignet, weil ich glaube, man muss eine sehr ruhige Hand haben und wirklich konzentriert diese ganzen Sachen bearbeiten, gell?
Das stimmt.
Spannend. Wenn du bei Werbern Millionär wärst, Yunus, welcher Promi wäre dein Telefonjoker?
Oh, welcher Profi mein Telefonjoker wäre?
Mhm. Also welcher Prominente quasi?
Ah, Prominent? Mhm. Also mir fällt gerade nur Stefan Raab ein.
Ich glaube, Stefan Raab wäre gut, weil ich glaube, es gibt echt, also man kann ja von ihm halten, was man will und seine Witze und Humor sind, glaube ich, ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber ich glaube, der Mann hat ein riesiges Allgemeinwissen.
Das stimmt vollkommen, also vor allem Schlag den Raab, wenn ich mir diesen Wettbewerbsshow anschaue, dann ist der intelligent.
Absolut, eine Waffe. Und er könnte mit dem Druck auch umgehen, weil er es ja einfach auch kennt, ja.
Genau.
Verstanden. Völlig, völlig spannende Frage.
Okay.
Worauf hättest du mehr Bock? Ein extremes Erdbeben oder einen ausgewachsenen Wirbelsturm?
Ein ausgewachsenen Wirbelsturm.
Ja, ich verstehe es. Ja. Okay, ich glaube, müssen wir gar nicht näher drauf eingehen. Die Frage lassen wir einfach so stehen.
Die lassen wir weg.
Frage 4. Welches Produkt aus dem Ausland sollte es unbedingt auch in Deutschland geben?
Boah, welches Produkt? Gute Frage. Wir haben alles fast in Deutschland, aber...
Es sind manchmal so, ich finde, ich war vor 2 Jahren in Kanada, wenn du da so manche Getränke trinkst, sind die einfach nochmal eine andere Rezeptur wie in Deutschland. Also mir schmeckt zum Beispiel die Fanta nach amerikanischer Rezeptur besser als die europäische. Das wäre jetzt so ein Beispiel von mir.
Ja. Mir fällt das jetzt ein, also aus Türkei, aus Denizli, ein guter Freund von mir bringt immer das Getränk, das heißt Zafer. Das ist wie so kennt man Uluda, aber nur viel besser als Uluda, wie man beim Dönerladen kennt.
Ja, kenne ich, klar.
Okay. Genau, Zafer Gazos, ja.
Dann hätten wir es. Und eine Sache, die du echt ganz wenig zumindest bei uns findest.
Aha.
Carbonara, also wenn du Spaghetti Carbonara machen willst, brauchst du so einen ganz speziellen Speck. Den findest du bei uns, also Guanciale findest du beim normalen Metzger quasi nicht. Das wäre auch cool, wenn es mir Guanciale geben würde. Ja.
Interessant.
Nö, okay. 4 von 5. Yunus, letzte Frage. Was ist das beste Fertiggericht?
Das beste Fertiggericht ist Pizza.
So, einfach Pizza. Klassisch, einfach top. Ja, gehe ich mit. Ich bin noch ganz großer Fan, das habe ich auch schon ewig nicht mehr gehabt. Das gab es zu meinen Studienzeiten sehr oft, so Ravioli aus der Dose.
Ravioli, ja, stimmt. Also es gibt so viele Fertiggerichte, also damals gab es den nicht. Und tiefgekühlt einfach in Mikrowelle rein und 5 Minuten ist es fertig. Auch zum Beispiel Fitness, so Hähnchen einfach mit Reis oder so. Mhm. Muss man heutzutage überhaupt noch selber kochen?
Ich glaube tatsächlich echt nicht. Also es gibt echt viele gute Sachen. Oder man kann sich ja quasi auch so über HelloFresh oder so bestellen.
Ja.
Ich glaube, da gibt es echt schon viele coole...
Oder Prep My Meal oder sowas.
Je nachdem. Ja, genau. So, dann Yunus, wir kommen zum eigentlichen Thema. Investments.
Ja.
Warum reden wir beide heute darüber? Ich glaube, es ist okay, wenn ich es einfach mal in den Raum stelle. Yunus Emre Çiçek klingt jetzt einfach nach einem türkischen Namen oder arabischen Namen.
Türkisch.
Dementsprechend bist du vermutlich selber Teil der Zielgruppe und quasi auch von Religion Moslem. Korrekt? Mhm.
Genau, bei uns sagt man Alhamdulillah, also Gott sei Dank, ich bin Moslem. Also ich habe die türkische Community als Zielgruppe, sowohl B2B-Kunden auch B2C-Kunden.
Cool.
Und habe meine Ausbildung halt. Soll ich auch was zu meinem Werdegang erzählen?
Sehr, sehr gerne.
Genau. Ich habe 2013 die Ausbildung bei der ERGO angefangen als Kaufmann für Versicherung und Finanzen und habe nach 1,5 Jahren meine Ausbildungsstätte wechseln müssen, weil ich eine gewisse Diskrepanz mit meinem Agenturleiter hatte. Da habe ich meine Ausbildung bei der Allianz dann beendet. Und dazwischen, während ich bei der Ausbildung, habe ich Maklerwelt kennengelernt. Ich habe einen sehr guten Freund aus Duisburg, der ist auch mein Mentor. Und da hat er mir die Maklerwelt gezeigt und dann habe ich einfach, nachdem ich die Ausbildung beendet habe und 1 Jahr in der Ausschließlichkeit gearbeitet habe, bin ich 2018 Versicherungsmakler.
Cool. Hast du quasi festgestellt, die Wiese ist auf der anderen Seite noch ein bisschen grüner.
Genau. Das stimmt. Ansonsten bin ich in Stuttgart geboren und aufgewachsen. Ich sage immer, ich bin ein türkischer Schwab. Also
Cem Özdemir-Style.
Cem Özdemir-Style. Ja, genau.
Cool. So. Okay, das heißt 2018 Makler. Hast du von Anfang an gewusst, dass quasi die türkische Community deine Zielgruppe ist oder bist du da so ein bisschen reingewachsen?
Ich bin ein bisschen reingewachsen, ehrlich gesagt. Also ich bin auch in sehr vielen türkischen Community, auch dort in Vereinen. Also ich mache selbst, mein Hobby ist zum Beispiel türkische Folklore. Und zwar mache ich das auch seit 2006, aber auch semi-professionell. Wir werden am 23. Mai nach Bolivien fliegen zum Beispiel. Da haben wir auch Auftritte. Wir werden türkische Folklore repräsentieren. Ich war auch davor in Shanghai, in China, in Kolumbien. Kurz
erklären, was das ist?
Türkische Folklore ist einfach türkischer Volkstanz. Also das heißt, die urtraditionellen Tänze, das zeigen wir. Das gibt es auch im Deutschen. Es gibt auch deutsche Volkstänze, was auch getanzt wird und auch von anderen Ländern. Das heißt, einfach der Ursprung des Tanzes, da steckt immer eine Geschichte dahinter. Mhm. Und genau, und das repräsentieren wir einfach.
Okay, das heißt, bei dieser Veranstaltung tanzt jeder quasi, also Deutsche tanzen ihre ursprünglichen deutschen Tänze. Mhm. Oder es geht immer darum, wer kann diesen türkischen Folklore-Tanz am besten?
Nein, also die Deutschen tanzen hauptsächlich die deutschen Tänze mit ihren Trachten aus dieser Zeit. Und wir tanzen zum Beispiel die türkischen Tänze mit dem Trachten aus unserer Zeit.
Cool. Finde ich cool. Ja,
danke.
Sorry, ich habe mich unterbrochen.
Ja, genau. Und zwar bin ich dann halt reingewachsen in die türkische Community. Klar, ich habe ja auch andere Länder. Ich habe Italiener, ich habe auch Vietnamesen als Kunden. Mhm. Davon sehr viel. Und so hat sich halt POP entwickelt und irgendwann durch die ganzen KI und danach viele versucht noch konservativer zu sein und dann gab es irgendwann mal gesagt, hey, ist das überhaupt islamkonform, was wir hier Versicherungen abschließen? Mhm. Ob das eine Rentenversicherung ist oder eine allgemeine Versicherung und ja, das hat mich sehr viel zum Nachdenken gebracht und da habe ich ja sehr viel recherchiert, ich habe mit einem oder anderen auch geredet und versuche auch als Makler zum Beispiel Kunden, die sehr konservativ sind, islamnahe Produkte zu verkaufen, weil generell in Deutschland haben wir keine islamkonforme Produkte. Es gab es mal von Tekaful, von der KT Bank, die haben mit der Elements Versicherungs AG mal ein Produkt rausgebracht, aber wir wissen alle, dass Elements Insolvenz gegangen ist. Und seitdem gibt es halt auch keine Tekaful-Produkte mehr. Aber wir versuchen, also ich versuche vor allem, das Beste für meinen Kunden rauszusuchen.
Wenn du quasi, wenn jemand gar nicht weiß, also einfach plump formuliert, gar keine Ahnung hat, was sind islamische Investments überhaupt? Was muss man sich genau drunter vorstellen? Was ist der Unterschied zu klassischen Investments?
Also bei den klassischen Investments ist ja so, dass man im Endeffekt das Geld überall anlegen kann, ob das jetzt auf Zinsen sind, ob das jetzt Unternehmen sind, die Waffen produzieren oder zum Beispiel Alkohol, Drogen oder Tabak. Das ist halt alles bei uns verboten. Also das ist alles Haram, sagen wir auch dazu. Mhm. Bei uns ist halt so, dass man auf Sachen zum Beispiel anlegt, Edelmetalle, also islamkonform sollte man auf Edelmetalle, so Gold und Silber, die gängigen, was man auch kennt, Aktien, aber nur langfristige Aktien, zum Beispiel nehmen wir jetzt eine Aktien Nvidia jetzt oder Alphabet, kann man nehmen, oder auch Immobilien. Das heißt, man kauft eine Immobilie, vermietet es auch, da kann man auch, oder auch zum Beispiel eigenes Geschäft, auch Unternehmen, das ist auch eine Anlage. Oder es gibt ja heutzutage auch von gewissen Emittenten Halal-ETFs. Mhm. Da können wir anlegen, weil die besagen zum Beispiel, wir haben keine Zinsen drin, wir haben kein Unternehmen drin, die Waffen produzieren oder Tabak, Drogen, solche Sachen. Das ist halt alles verboten und dort das Geld nicht rein. Und Spekulation selbstverständlich.
Okay.
Das geht auch nicht.
Wer entscheidet, was quasi eine langfristige Aktie ist? Weil man hat ja auch bei langfristigen Aktien tendenziell eine Dividende oder einen Zugewinn.
Also im Endeffekt entscheidet man, also im Endeffekt ist ja so, solange man, was ich gesagt habe, solange die verbotenen Sachen nicht drin sind, ist okay. Mhm. Aber mal angenommen, jetzt nehme ich mal eine Nvidia-Aktie als Beispiel. Mhm. Nvidia produziert halt keine Waffen oder macht kein Spekulationsgeschäft. Die produzieren Grafikkarten. Aber auch Nvidia sagt zum Beispiel, ich habe jetzt 100 Milliarden Euro, die lege ich in 3% in Zinsen an. Und das steht auch im Geschäftsbericht, das heißt, von den Dividenden sind ein Teil von Zinsen, da muss ich die Zinsen, zum Beispiel von Dividenden, mal 10 Euro Dividende habe ich erhalten, 2% davon sind zum Beispiel Zinsen. Diese Zinsen muss ich auch wiederum spenden, die darf ich nicht selbst behalten. Das heißt, ich muss sie dann selbst bereinigen am Ende.
Okay, das heißt aber, ganz, ganz objektiv, gibt's keine ganz harte Linie, sondern es ist, glaube ich, immer so ein bisschen Auslegungssache, wie möchte ich selber quasi von meiner Vorstellung her nachher abrechnen.
Richtig? Genau, also genau. Es gibt jetzt die harte Linie, sind die Themenbereiche, was ich gesagt habe, auf die darf man überhaupt nicht anlegen, aber sonst gibt es jetzt keine klare Richtlinie. Also wenn man auf der sicheren Seite gehen möchte, da gibt es diese Halal-ETFs, das wird von einem Scharia-Gremium wird's verwaltet, die entscheiden, welche Aktien in den Fonds reinkommen und dann kann man diesen ETF nehmen. Das nimmt auch einer weg, also diesen Off.
Also eine sehr, sehr doofe Frage, da darfst du mich jetzt aber gern auch sagen, wenn es jetzt irgendwie verurteilsbelastet ist.
Ja.
Ich war in meinem Leben ja schon zweimal in der Türkei im Urlaub und ich habe auch bekannte türkische Besitzer von quasi so Shisha-Bars klassisch. Es ist ja quasi viele türkische Shisha, also viele Shisha-Bars sind zumindest bei uns hier Baden-Württemberg im Besitz von türkischstämmigen Mitbürgern. Warum geht es, dass ich quasi mein Geld mit Tabak verdiene, quasi direkt als Unternehmer, aber warum darf ich nicht gleichzeitig in Tabak investieren? Oder habe ich hier irgendwo einen Denkfehler?
Darf man eigentlich nicht. Also man darf mit Tabak kein Geld verdienen. Man kann man darf auch, also wenn ich einen Kiosk hätte, dann dürfte ich weder mit Tabak noch mit Alkohol Geld verdienen.
Okay.
Das bedeutet, Tabak ist halt ein bisschen, bei Tabak kann man ein bisschen diskutieren, das ist so eine Grauzone, aber Alkohol ist komplett verboten zum Beispiel. Aber dennoch, wenn du es auf der sicheren Seite sein möchtest, auch mit Tabak solltest du kein Geld verdienen. Aber trotzdem machen es halt viele.
Das heißt, wenn ich mich jetzt quasi als Shisha-Bar-Besitzer selbstständig mache, wo auch Alkohol verkauft wird, wäre das kein halales Investment oder keine halale Selbstständigkeit, korrekt?
Genau. Kein halales Investment.
Verstanden. Okay. Gibt es irgendwo, du hast es gesagt, es gibt quasi halale ETFs, wo man einfach weiß, da ist man auf der sicheren Seite, wenn man dahingehend investiert. Gibt es auch, sag mal, ein Gremium oder irgendeine Institution, wo man sagen kann, hey, kannst du dir mal dieses Investment angucken, ob ich das machen darf oder nicht? Oder gibt es da kein Prüfkriterium oder keine Prüfinstanz für sowas?
Also ich weiß, dass BlackRock, einer der größten Vermögensverwalter, hat ja ein Islamic ETF bei ihrem Verkaufsprospekt. Leider ist es auf Englisch. Muss ich ein bisschen mit der KI übersetzen. Da ist zum Beispiel ein Scharia-Gremium, die teilen dann BlackRock mit, was rein darf und was nicht rein darf. Cool. Da ist aber wer die Gremium sind, wird halt nicht offengelegt, muss ich auch ehrlich sagen. Mhm. Aber das kann auch die Leute, die eigenen BlackRock-Leute sein, aber im Endeffekt haben die was entwickelt, was ich auch sehr gut finde. Mhm. Ich habe mir die Aktien auch angeschaut. Das sind so Microsoft, Tesla, P&G, Procter & Gamble. Und die sind völlig in Ordnung. Also auch da kann man investieren.
Ist es so, dass wenn ich halale Investments mache, dass ich auf Rendite verzichte? Also, weißt du, wenn man es normalen, nenne ich jetzt mal einfach normalen ETF, MSCI World und Emerging Markets neben einem halal ETF legt, wie sind da die Unterschiede?
Also, ich sag mal so, ich habe jetzt einen offen, ich schaue mir es gerade auf Fondsweb an. Das ist der iShares MSCI World Islamic UCITS ETF. Also, die Kosten sind, 0,31 und auf 10 Jahren hat dieser Fonds 10% Rendite erwirtschaftet per anno.
Das ist ja MSCI World derzeit wahrscheinlich einen kleinen Tick mehr, aber es ist ja trotzdem so, dass wenn man 10% pro Jahr macht, geht da einfach was, um es vereinfacht auszudrücken. Okay. Das bedeutet, es gibt mit Sicherheit vielleicht so kleinere Unterschiede zwischen einem MSCI World, der halt alles drin hat, weil ich glaube, wir sind beide Rüstungsindustrie und so Konsumgüter, Tabak, Alkohol, ist mit Sicherheit nochmal werttreibend, aber es ist nicht so, dass man sagen würde, man verzichtet auf viel Rendite, weil es trotzdem noch in die richtige Richtung geht.
Genau. Man, also klar, jetzt verzichtet man einen Teil, aber immer noch mit 10% auf 15, auf 10 Jahre ist schon gut, aber auf 15 Jahre 8%, das ist immer noch völlig in Ordnung. Mit 0,31 laufende Kosten.
Das heißt, es ist auch ähnlich. Ich glaube, die meisten ETFs sind irgendwo so ab 0,2, manche auch 0,15 oder so, aber sind wir ehrlich, ob 0,2 oder 0,3 oder 0,4 macht nachher auf eine Laufzeit von 10 Jahren den größten Unterschied. Ja. Okay. Könnte man quasi sagen, es ist schon einfach auch so ein bisschen ähnlich zu vielen ESG-konformen Richtlinien quasi, dass man einfach sagt, wie man investiert, oder sind es nochmal andere Abgrenzungen?
Also ich sag mal so, wenn eine Gesellschaft keine islamische Fonds hat, kann man auf ESG tendieren, aber auch ESG haben auch Bankaktien drin. Ne? Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Nee, sorry.
Aber auch die haben auch Bankaktien drin, zum Beispiel, wo Banken einfach mit Zinsen Geld verdienen. Und das ist wieder haram, sage ich mal so. Der Unterschied ist, wenn man herausfindet, wie viel der Anteil ist von Bankaktien bei diesem ESG-Fonds, kann man diesen Dividende oder den Gewinn auch wieder spenden, dann sollte es auch passen. Das nennt man auch einfach eine Bereinigung.
Bei dieser Bereinigung, gibt es hier feste Stellen, wo man das Geld dann nachher hinspendet, oder darf man das quasi hinspenden?
Also man sagt immer bei uns, man sollte immer den nächsten spenden, wo man kennt. Also wenn man jemanden kennt aus der Familie, aus der Umgebung, zum Beispiel die Geldnot haben, darf man auch die Person das Geld geben.
Cool.
Also das ist A und O. Man sagt nicht unbedingt, man muss jetzt bei Moscheen spenden. Also ich sag mal so, soll es schon ein bisschen islamkonform sein, aber man entscheidet selber, wo man gerne spenden möchte. Also man schreibt dir nicht vor, dass man jetzt sagt, du gehst zum nächsten Moschee, spendest Geld dort. Mhm. Es gibt ja auch türkische Hilfsorganisationen wie die UNICEF oder Protische, wie man die auch alle nennt, kann man auch einen von den islamischen Links spenden.
Ich finde es aber auch cool, dass man quasi wirklich sagt, man muss es nicht immer eine große Organisation spenden, wo man gar nicht weiß, was mit dem Geld passiert, sondern man darf wirklich auch dem Nächsten helfen, finde ich an sich einen wirklich coolen Ansatz.
Bei uns ist ja auch generell so, wenn du auch viel verdienst, solltest du auch das Geld immer spenden, weil man sagt immer, du hast es geschafft, viele schaffen es nicht, vielleicht sind nicht viele in deiner Position und du sollst auch diesen Menschen helfen. Und deswegen ist immer so, ich sage es auch, viele meiner Kunden, die zum Beispiel sehr vermögend sind, auch sehr konservativ, oder die sagen es mir, die tun immer einen Teil des Geldes immer spenden.
Cool. Finde ich gut. Finde es schön, wenn du quasi einen sozialen Wertekompass quasi, sei es durch deinen Glauben oder durch deine Erziehung oder ähnliches, ich finde es eine sehr schöne Vorstellung, zum sagen, mir geht's gut und ob ich x-tausend Euro im Jahr noch mal mehr habe oder im Monat, macht mich weder glücklicher noch besser, dann helfe ich lieber den Menschen, die vielleicht einen Schicksalsschlag hatten oder auch in ihrem Leben nicht ganz so viel Glück hatten wie ich selber.
Definitiv. Das Einzige ist, man sollte nicht damit prahlen. Das ist wichtig. Ja. Also das heißt, wenn ich irgendjemandem 1.000 Euro gebe, das sollte man nicht einfach auf irgendwelche Social Medien posten, das sollte man für sich behalten.
Das heißt, einfach das Geld weitergeben und einfach... Genau. Auch das finde ich cool, ja. Nee, das passt für mich. Gibt es denn so klassische Missverständnisse oder Vorurteile an halalen Investments, die in der Wahrheit gar nicht gegeben sind?
Also ich sag mal so, ja, gibt's, ist auch sehr unterschiedlich. Also wenn man zum Beispiel Hodjas adäquat wie Pfarrer fragen sollte, hat jeder eine eigene Meinung. Aber manche sagen zum Beispiel, Aktien darf man überhaupt nicht investieren. Der eine sagt ja, der andere sagt nein. Das kommt immer drauf an. Also
in was man investiert. Das ist ja wieder Auslegungssache quasi.
Auslegungssache, genau.
Okay. Wenn wir jetzt von deinen Kunden ausgehen, wie viele quasi aus der türkischen Community, also ich sage es mal wirklich mit Moslems, wie viele ist diese halale Anlage wichtig und wie viel sagen, wir machen unsere Geldanlage quasi ohne Rücksicht darauf?
Also was die Anlage angeht, bei meinen islamischen Kunden ist es sehr wichtig, also ich sag mal schon 90%. Ist wichtig. Okay. Deswegen schauen wir auch genau hin, welchen Versicherer wir nehmen, welchen Mantel wir nehmen. Und uns ist auch wichtig zum Beispiel, dass wir auch keine Garantien haben in den Versicherungen. Und genau, und bei Depot hatten wir eh so keine Garantie, dann schauen wir einfach, was in Frage kommt. Aber 90%, ja.
Warum sind Garantien nicht erlaubt oder nicht gewünscht?
Weil die wieder in Zinsen angelegt sind.
Ah, logisch. Okay, sorry, den Gedankengang hatte ich jetzt gerade gar nicht. Okay. Bei mir war es früher, ich habe bei der Bausparkasse gelernt. Und tatsächlich hatte ich immer das Gefühl, dass sehr viele Anfrage eben auch von türkischstämmigen Menschen nach Bausparverträgen kommen. Also ich glaube wirklich, ich habe viele Bausparverträge früher auch an die türkische Community rund um Ludwigsburg verkauft. Jetzt ist ja aber eigentlich ein Bausparvertrag ein Modell, wo ich in der Ansparphase Zinsen bekomme und in der Rückzahlphase mir einen gewissen Zinssatz sicher. Jetzt sind wir hier an dem Punkt, wo man doch aber dann auch sagen würde, das würde jetzt nicht unter ein halales Investment fallen, richtig?
Nein, wird es auch nicht fallen.
Okay.
Aber man kommt nicht drum herum, wenn man in Deutschland was kaufen möchte, muss man halt Zinsen bezahlen.
Wie würde man das dann, wenn man jetzt in Deutschland was kauft, wenn man Zinsen bezahlt, da kann man jetzt ja keinen Ausgleich machen, weil man zahlt ja die Zinsen an jemand anders und nicht man bekommt die Zinsen. Muss man das dann auch irgendwie quasi bereinigen oder kann man das bereinigen?
Also wenn wir jetzt den heutigen Zinsstand schauen, würde es keiner schaffen zu bereinigen, weil die Zinsen viel zu hoch sind. Aber das ist eine sehr gute Frage. Auf die Frage war ich nicht vorbereitet, aber ich musste nochmal prüfen. Also umgekehrt weiß ich es leider nicht, muss ich ehrlich sagen.
Alles gut, gar nicht schlimm.
Jetzt auch kein Hodger oder so. Aber man sagt einfach, dann darfst du halt eben nicht kaufen. So, aber wir kaufen, also viele kaufen trotzdem, jeder will ein Eigenheim haben, aber leider kommen wir nicht
einfach. Verstanden. Überhaupt nicht schlimm, finde ich. Liefern mir das gerne mal privat nach, was mich wirklich interessiert, finde ich spannend, weil ich glaube jetzt in der Niedrigzinsphase, wie es vor 10 Jahren war, war das noch eher denkbar wie jetzt heute bei 4% plus. Ja. Weitere Frage von den halalen Investments. Kannst du da irgendwo so eine ganz grobe Aufteilung machen, zum sagen, wie viel wird in Edelmetalle investiert und wie viel wird in, sag mal, garantiefreie Versicherungsprodukte investiert?
Also wenn wir generell betrachten, ist es so, dass ich schätze, das ist jetzt nur eine Schätzung, vielleicht 60-70% wird in Gold investiert, sage ich offen ehrlich, weil unsere Mamas, die investieren sehr viel in Gold, die kaufen schon im jungen Alter für uns Gold oder wir beschenken uns immer mit Gold. Und das ist ihr größtes Investment, das kennen sie auch. Also das muss aber was handgreifbar sein, das darf nicht irgendein Zertifikat sein.
Also es ist wirklich quasi, ist materielle Gold dann und
genau,
nicht
das jetzt materielle das, Gold.
Okay, ja.
Und ansonsten würde ich mal sagen, vielleicht 20% würde ich dann vielleicht Fonds nehmen und 10% würde ich dann Aktien nehmen. Aber die Mehrheit liegt immer bei Gold, also immer. Deswegen.
Okay. Das bedeutet, gehen solche Sachen dann, also es gibt ja so Goldsparpläne, wo man sagt, man kann sich dann einmal im Jahr das Gold quasi zusenden lassen aus irgendeinem Bunker, der in Schweiz oder Liechtenstein oder so liegt. Sowas wäre dann denkbar, weil es ja wirklich dann gekauft wird, oder muss es bei einem selber sein, das Gold?
Nein, muss nicht. Also ich sag mal so, ich selbst vermittle kein Gold, weil ich kenne mich wenig aus. Wenn, dann schicke ich die immer zum Golden wie Degussa oder so. Mhm. Weil ich kenne, also ich glaube, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber die Kosten sind nicht so wie in der Versicherungsbranche, in der Rentenbranche, weil die sind manchmal ein bisschen teurer, höher.
Ja, ja.
Und deswegen sage ich immer, ich lasse die Finger davon. Einmal ist ja auch, glaube ich, ein Goldhändler, Pimgold oder so, ist ja auch in Insolvenz gegangen. Mhm. Deswegen habe ich da nicht
damit zu tun. Das heißt, du besprichst das mit deinen Kunden, sagst aber bitte manage das quasi nachher selber.
Genau, manage, geh zu deinem vertrauten Goldhändler oder kaufst auch über, wenn du im Urlaub bist in Türkei. Mhm. Aber da, was die finden. Ich selbst kaufe auch Gold zum Beispiel, was Handgreifliches. Mache ich auch, aber die Goldpreise sind jetzt so hoch, dass es jetzt gerade nicht lohnt zu kaufen.
Okay, das heißt hier auch wieder warten, bis quasi eine degressive Phase da ist und dann.
Genau.
Ja, verstanden. Ich darf aber, wenn ich jetzt Gold kaufe, Yunus, das in 10, 15, 20 Jahren auch mit Gewinn verkaufen, richtig? Also
ja,
Gewinn
ja.
Quasi mitnehmen ist erlaubt, solange es quasi keine Zinsen gibt.
Also Gewinn ist immer erlaubt, nur in welcher Art? Also das heißt, im Endeffekt gibt es jetzt zum Beispiel, entweder ich gründe ein Unternehmen, macht ja auch Gewinn, oder ich kaufe eine Immobilie und vermiete es, ist ja auch ein Gewinn. Also diese Gewinne sind erlaubt. Mhm. Weil man erschafft ja etwas am Ende.
Quasi wirklich nach einem substanziellen Wert,
wieder genau.
ähnlich wie beim... Macht es, weil ich es eine sehr spannende Frage finde, macht es für dich einen Unterschied, ob jetzt quasi, nehmen wir es mal die Allianz als größte AG am Versicherungsmarkt, oder nehmen wir eine Haftpflichtkasse, ist es kein Lebensversicherer, aber einen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Mhm. Wir gehen jetzt mal davon aus, beide würden ein Produkt anbieten, quasi, sagen wir mal, eine ETF-Rentenversicherung. Macht das für das islamische Invest einen Unterschied, ob es ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit ist, wo du investierst, oder eine Aktiengesellschaft?
Ja, also wir können vielleicht die Alte Leipziger nehmen, die sind ja auch Versicherer auf Gegenseitigkeit.
Danke, ja.
ja, das macht schon einen Unterschied, weil bei der Allianz ist es ja so, dass sie ein börsennotiertes Unternehmen sind und die Allianz auch schauen muss, dass er die Aktionäre glücklich macht. Und die müssen auch Gewinne auch abführen an die Aktionäre. Und bei den VVG-Versicherern haben die ja keine Aktionäre oder keinen externen Investor, der daran sich beteiligt. Und das macht schon einen großen Unterschied. Und deswegen schauen wir, dass wir immer VVAG für sich auf Gegenseitigkeit nehmen. Ist jetzt nicht islamkonform, aber ist islamnah. Mhm. Weil die Beiträge fließen alles in einen Topf. Und genau, die Kunden sind die Mitglieder. Und wenn jemand profitiert, sind es die Mitglieder und nicht die Aktionäre.
Verstanden. Das heißt ja, de facto, klingt jetzt doof, es ist nicht perfekt gelöst, aber es ist die bessere Lösung, ein VVAG zu nehmen als eine börsennotierte Aktiengesellschaft, richtig?
Ja, definitiv, definitiv. Zum Beispiel auch ein Sachversicherer legt ja das Geld zum Beispiel Zinsen an, das Geld muss ja vermehren, ist eigentlich verboten, aber im Endeffekt ist kein börsennotiertes Unternehmen dahinter, wo einfach die Aktien verkauft und dass jemand anderes auch daran beteiligt.
Okay, im Bereich der ETF-Rente und Geldanlage habe ich das ganze Prinzip verstanden. Wie ist es denn bei den anderen Versicherungsarten, Jonas? Also wie ist es jetzt bei einer Arbeitskraftabsicherung, Krankenversicherung oder bei einer Sachversicherung?
Also ich sag mal so, biometrisch ist es auch ein bisschen schwierig, weil im Endeffekt sagen wir so, ich mache eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung, sagt dem Versicherer, ja, BU-Rente 1.000 Euro, wenn mir was passiert, dafür zeichne ich so eine X-Prämie bis 67. Im Endeffekt gehe ich mit dem Versicherer eine Wette ein. Das heißt, es ist ein Wettgeschäft. Das heißt, wenn mir was passiert, dann bekomme ich mehr Geld raus, wie ich eingezahlt habe. Aber wenn mir nichts passiert, hat die Versicherungsgesellschaft einen Gewinn gemacht. Und im Gewinn steckt er für sich ein, dann profitieren vielleicht andere oder ein Aktionär oder wer auch immer. Das ist eigentlich verboten. Aber dennoch, also ich sag mal so, dennoch machen viele trotzdem ein Berufsunfähigkeitsrisiko, weil die wissen, wenn ich heute nicht mehr arbeiten kann, habe ich ein schlechtes Leben. Klar, das ist auch so eine Sache, also man kann darüber streiten. Ist nicht perfekt gelöst, aber darum muss man halt dann selber zum Beispiel den Schutz irgendwie
besorgen. Okay, das heißt aber, also auch jetzt hier wieder sehr vereinfacht, wenn ich jetzt wirklich sage, mir ist eine Berufsunfähigkeitsversicherungsabsicherung wichtig, dann darf ich das schon machen. Kann ich es dann quasi, also klingt jetzt doof, wieder irgendwo ausgleichen, bereinigen, indem ich in einem anderen Bereich dafür mehr halale Sachen mache? Oder ist es dann einfach schon okay?
Ja, nein, kann man nicht.
Okay, wie ist es mit Pflichtversicherungen, wie jetzt zum Beispiel eine Kfz-Versicherung? Weil eigentlich ist das ja auch eine Wette.
Ja, also wir haben hier in Deutschland zwei Pflichtversicherungen. Einmal, wenn man eine Kfz-Versicherung hat und einmal die Krankenversicherung. Ob man jetzt eine gesetzliche oder eine privat hat, muss man eine haben. Und bei Kfz-Versicherung ist so, da muss man einfach, Beispiel, ich kann mal sagen, ich habe einen Kunden, sehr konservativ, hat sich einen Neuwagen damals gekauft, so ein Kia Elektrofahrzeug. Und das haben wir über die Itzoa gemacht, VVAG, und haben es nur gesetzlich mit Mindestdeckung versichert. Weil er wollte keine Vollkasko, er wollte die Risiken selber tragen.
Krass, okay.
Genau. Aber klar, also alles, was der Gesetz vorschreibt, musst du es machen. Das sagt auch bei uns im Islam, so ich es verstanden habe. Aber alles, was nicht Pflicht ist, solltest du es nicht machen.
Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, um das bei der Kfz-Versicherung zu bleiben, mein Arbeitgeber gibt mir einen Dienstwagen oder ich finanziere ein Auto auf Raten und die Bank sagt, du brauchst, dass wir dir den Kreditvertrag geben, eine Vollkaskoversicherung, dann wäre es auch okay, weil es quasi verpflichtend ist, hier zu machen.
Nein,
oder darf ich dann den Kauf nicht machen? Dann darf ich den Kauf zum Beispiel nicht machen,
also,
richtig?
Wir haben schon zwei K.O.-Kriterien. Einmal finanzieren, Zinsen, fällt wieder ein.
Ja, stimmt.
Genau. Ja. Und die zweite ist die Vollkaskoversicherung. Deswegen musste man, wenn dann das Geld spart, das Auto kaufen und danach einfach eine gesetzliche Mindestdeckung machen. Ja, oder wenn man trotzdem ein Auto kaufen möchte, gibt es in Deutschland schon eine islamische Bank namens KT Bank. Vielleicht kommen wir nochmal dazu. Und vielleicht kann man über die finanzieren und die schreiben zum Beispiel nicht vor, dass das Vollkasko abgedeckt sein
muss. Verstanden. Jonas, erklär mir, wie die KT Bank funktioniert.
Bei KT Bank ist es so, das ist mein letzter Wissensstand, man kann da jetzt keinen Verbraucherkredit nehmen. Man kann nur, wenn man was kauft, ob man einen Kühlschrank kauft, ein Auto kauft, eine Immobilie kauft, das kann man finanzieren. Das heißt, ich will jetzt ein Auto finanzieren, 10.000 Euro. Ich gehe zur KT Bank, ich sage, das ist das Auto. Dann sagt die Bank, okay, ich kaufe das Auto. Also die Bank kauft das Auto in ihrem Namen für 10.000 Euro und verkauft es mir wieder für 13.000 Euro. Das ist alles festgelegt.
Das heißt, sie arbeiten quasi mit einem Agio, könnte man das mehr oder weniger nennen. Also mit einem Aufschlag.
Genau, so eine Handling-Pauschale zum Beispiel, die tun ihre Marge drauf. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Apple produziert das Gerät für 150, verkauft es an uns für 500 Beispiel. Genauso ist es. Die kaufen das für 10.000 und verkaufen an uns wieder für 13.000 Euro mit einem Ratenabschlag.
Das bedeutet einfach, dass man hier quasi nicht einen Kreditvertrag hat, wo Zinsen drinstehen, sondern einfach der Kauf- oder Verkaufspreis angepasst wird.
Genau. Einfach erklärt, eine einfache Methode.
Ist bei der KT-Bank dann aber das quasi auch ähnlich wie jetzt bei einer normalen Finanzierung, dass quasi auch Schufa etc. Geprüft wird und Bonitätsprüfung stattfindet?
Ja, genau. Okay. Weil die KT-Bank sagt, auch wieder Info von KT-Bank, die nehmen kein Geld von der EZB, weil bei der EZB fallen ja auch Zinsen an. Die haben zum Beispiel Privatinvestoren. Und auch das eigene Geld, die nehmen immer ihr eigenes Geld oder Privatinvestoren. und nutzen das. Und das muss ja auch sichergestellt werden, dass der, dass die Kunden auch die Kredit wieder abbezahlt.
Klar, sonst kommt irgendwo ein Loch in irgendeine Geschichte rein.
Sonst könnte jeder dort einfach einen Kredit nehmen und die würden jeden Kreditvergabe machen. Nein, die haben auch ihre Policies, die sie einhalten müssen.
Krass, ich bin gerade auf der Webseite von der KT Bank. Ja. Es gibt hier auch sowas wie ein Hatsch-Sparkonto, heißt das so, quasi, um sich eine Pilgerfahrt irgendwann zu ermöglichen.
Genau. Gibt's auch.
Spannend. Ich finde es cool, weil es einfach wahnsinnig zielgruppengerecht ist und es gäbe es mit Sicherheit wieder einige, die sagen würden, warum gibt's sowas in Deutschland, das brauchen wir nicht. Ich glaube aber einfach, da sind wir uns beide einig, Jonas, die türkische islamische Bevölkerung ist einfach inzwischen ein Teil von Deutschland und gehört irgendwo auch dazu inzwischen. Da finde ich es einfach cool, dass es da eine Lösung gibt für Menschen, die halt quasi sich daran orientieren möchten. Weißt du denn, wie viele Kunden oder Mitglieder die KT-Bank in Deutschland hat? Also wie groß muss man sich das vorstellen?
Also ich glaube schon, dass sie über 100.000 Kunden haben. Also ich hatte mal Kontakt mit der Filiale Mannheim. Leider haben die in Mannheim geschlossen. Die wollen eher digitalisiert sein. Die haben halt nur wenige Filialen, aber ich glaube, die haben über 100.000 Kunden. Jetzt das neue türkische Fahrzeug ja auch in Deutschland, TOG. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, dieses E-Fahrzeug. Die Türkei hat ja ein eigenes E-Fahrzeug entwickelt und jetzt haben die in der Kooperation mit der KT-Bank, dass man halt darüber halt finanzieren kann.
Cool.
Genau.
Cool. Letzte große Thema, für mich aber ein sehr interessantes Thema. Wie ist es von der Beratung und der Haftung? Also jetzt ich hoffe, dass es dir noch nie passiert ist. Ich hoffe es bei jedem von meinen Gästen, dass es noch nie passiert ist, dass man so einen Vermögensschadenshaftpflichtfall hatte. Dass jetzt jemand gesagt hat, Yunus hat mich nicht zum Thema BU beraten. Kann man das quasi dokumentieren, zum sagen, wir haben nur über halale Investments und Versicherungen gesprochen? Oder muss man sich da in der Dokumentation irgendwie eine Brücke bauen?
Boah, also das ist schon eine juristische Frage, würde ich sagen. Ich dokumentiere, also ich spreche jeden Kunden auf BU an, das ist ja auch eine Pflicht, das muss ich ja auch nach...
Weil es quasi wieder deine Maklerpflicht ist, sprichst du ihn drauf. Okay, verstanden, ja.
Genau, Maklerpflicht, immer. Ich sage immer, bevor wir über Vermögensaufbau reden, reden wir einfach erstmal über Biometrie und Existenzschutz. Das ist mir sehr wichtig. Ob der Kunde am Ende abschließt oder nicht, ist seine Sache. Aber ich muss ihn als Versicherungsmakler nach dem deutschen Gesetz ihn beraten.
Das heißt quasi völlig egal, ob jetzt in erster Linie ein Mensch mit christlichem Glauben da sitzt oder ein Mensch mit islamischem Glauben, der Flow, der Beratungsablauf ist im ersten Step immer derselbe. Einfach ganz kurz abklären, das mache ich, das kann ich, das muss ich dich fragen. Und da trifft man dann die Entscheidung, in welche Richtung es im Nachgang quasi geht.
Ja, und ich muss mich ja auch selbst absichern. Es kann auch passieren, wenn ich jetzt zum Beispiel islamnah eine Geldanlage vermittle und nachher passiert dann etwas und der geht zum Anwalt und der Anwalt sagt dann, hey, hat er dich überhaupt auf Berufsunfähigkeitsversicherung beraten? Und wenn er nein sagt, dann mache ich mich angreifbar und ich muss mich halt dennoch mich absichern irgendwo.
Okay, klar. Du musst es gesetzlich quasi mit dem Kunden drüber reden, du musst es abklappern und damit ist es dann wieder okay.
Ja, definitiv, weil was ist, wenn ihm doch was passiert? Mhm. Und ich habe nicht beraten. Also da stehe ich schlecht da.
Finde ich wahnsinnig spannend. Okay. Würdest du sagen, dass es quasi, oder kannst du jemand einen Tipp geben, zum sagen, wenn ich mit Halala in Investmentfinanzierungsberatung starten möchte. Wie mache ich das?
Hallo, Benedikt?
Ja, ich bin noch da, Jonas. Ja,
hörst
du mich noch?
Ja, ich höre dich noch. Mein Internet ist kurz weggegangen, jetzt bin ich wieder da.
Alles gut, ich stelle die Frage nochmal. Das kriegt man geschnitten. Wenn dich jemand fragt, Jonas, wie starte ich mit einer halalen Finanzberatung? Was könntest du ihm hier quasi als Tipp mit auf den Weg geben? Wie würde das funktionieren?
Also ich würde immer fragen, wie wichtig ist islamische Geldanlage und wie viel darüber Erkenntnis hat. Viele Leute, viele meiner Kunden, die eine Renten- oder Lebensversicherung abgeschlossen haben, über die Bank, über einen Strukturvertrieb, Makler oder auch Schlüssigkeit, wissen einfach nicht, in was sie investieren. Das wurde denen nicht. Die sagen zum Beispiel, das Geld liegt in, zum Beispiel in Deutschland rum, deutsche Aktien. Ich würde immer den Kunden erst aufklären, was der Unterschied ist, nach den Kunden selbst entscheiden zu lassen, ob er möchte. Was er möchte. Ob ich möchte einen islamischen Fonds haben oder Edelmetalle oder spielt es für ihn keine Rolle, ob er einfach ein ganz normal MSCI World, FTSE All World oder vielleicht eine DAX ETF oder eine Eurostox ETF nimmt zum Beispiel. Ich würde immer den Kunden das entscheiden lassen.
Nee, macht auch Sinn.
Und niemanden zwingen, niemanden sagen, du bist Moslem, du musst es nehmen. Nein, jeder entscheidet selbst. Weil es gibt auch Moslems, die am Tag fünfmal beten und es gibt die nicht fünfmal am Tag beten.
Stich Unwissenheit, Yunus. Also du bist schon in der Pflicht, dich zu informieren, sind die Sachen halal oder sind sie es nicht. Das heißt, wenn ich quasi in MSCI World investiere, aber gar nicht weiß, dass es eigentlich kein islamisches Investment wäre, ist es genauso doof, wie wenn ich wüsste, dass es nicht halal ist.
Genau, ja, im Endeffekt ist so, ich vertraue meinem Berater gegenüber. Mein Berater sucht mir schon das Passende für mich raus. Aber wenn ich als Berater nicht die richtigen Fragen stelle, woher weiß ich, was für den Kunden richtig ist und wichtig? Das ist das A und O.
Also wie gesagt, ich finde, das ist ja der Punkt, neben mich früher bei der Bausparkasse, ich wusste gar nicht, dass es quasi islamische Invest gibt. Dementsprechend konnte ich gar nicht die richtigen Fragen stellen.
Ja, ist auch völlig in Ordnung, weil es damals nicht so ein großes Thema war. Ehrlich gesagt, jetzt wird es ja langsam Step by Step ein großes Thema, weil es immer wieder mehr gefragt und damals hatten wir nicht auch so viele Informationsquellen. Zu deiner Zeit gab es vielleicht keine KI, vielleicht keine Vergleicher-Webseite oder das Internet war nicht so wichtig wie heute. Aber heutzutage ist ja alles wichtig. Heutzutage ist alles digitalisiert. Du kannst heutzutage die KI fragen, was ist ein islamisches Investment, was sind zum Beispiel eine Rentenversicherung oder ein Bausparer. Das wird dir detailliert erklärt oder auch die Kosten. Viele wussten nicht, was der Unterschied zwischen einer Bruttopolice und einer Nettopolice war. Jeder hat eine Bruttopolice bekommen, muss man auch ehrlich sagen.
Absolut. Da ist schon einfach eine Veränderung insgesamt im Markt. Und einfach, es kann alles durch das Wissen jederzeit greifbar ist, viel, viel individueller werden.
Genau.
Krass. Nee, Yunus. Ich bin deutlich schlauer als vor 45 Minuten. Ich hatte großen Spaß mit dir.
Ja, danke.
Hast du mega gemacht. Wir packen deine Daten in die Shownotes, dass, falls irgendjemand quasi Fragen zu islamkonformen Investments hat, sich sehr, sehr gerne bei dir melden darf, oder?
Ja, definitiv. Ich versuche einfach mit meinem besten Gewissen und Wissen die Person zu informieren. Ich bin jetzt auch kein brutaler Experte, aber ich versuche immer das Beste herauszuholen und jeder, der gerne irgendwelche Hilfe oder Unterstützung braucht, kann gerne meine Kontaktdaten geben. Ich unterstütze die Person. Auch falls bei einer Beratung so da ist, das heißt, wenn jemand sehr konservativ ist und der braucht die Beratung, der braucht die Unterstützung, kann er mich gerne einschalten. Kann auch gerne mit seinem Mandanten, Klienten reden, dass wir einfach das Beste für ihn herausholen. Also das mache ich gerne.
Sehr cool. Das wollte ich hören. Ich finde, nach bestem Wissen und Gewissen ist schon wahnsinnig viel, viel wert. Daher, Yunus, cool, dass du da warst. Makler und Vermittler Podcast, over and out.
Danke.